Hallo ihr Lieben, erstmal möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch allen bedanken für das viele Feedback, für die Rezension und auch für den Daumen nach oben des Podcastes. Natürlich kann das immer noch ein Stückchen mehr sein. Vielleicht könnt ihr irgendwie dem Podcast folgen oder abonnieren und auch eine Bewertung da lassen. Das hilft natürlich, um die Base an Zuhörern zu erweitern. Und was auch noch nützlich wäre, wenn ihr mal bei Steady reinschaut, mittlerweile gibt es 10 MitgliederInnen, die schon monatlich einen kleinen Betrag da lassen, damit die Arbeit hier auch ein wenig weitergehen kann. Aber kommen wir zum heutigen Gast. Unser heutiger Gast, das ist der Paul. Und Paul kommt aus der Sächsischen Schweiz, genauer gesagt aus Sebnitz, einer Stadt, die für ihre Kunstblumen und ihre atemberaubende Landschaft bekannt ist, aber auch für politische Spannung, die sinnbildlich für viele ländliche Regionen in Ostdeutschland steht. Mein heutiger Gast ist mittendrin in diesem Spannungsfeld. Paul Löser, einer der jüngsten Stadträte in Sachsen, mit ihm will ich heute darüber sprechen, was es bedeutet, als junger, progressiver Mensch nicht wegzugehen, sondern zu bleiben und zu gestalten. Es geht um Heimat, um Konflikte und um die Frage, wie Demokratie im Kleinen verteidigt wird. Ich freue mich sehr, dass Paul heute mein Gast ist und den weiten Weg aus Sebnitz nach Leipzig gefunden hat. Und ich bin gespannt, was das Gespräch bringen wird. So, hallo Paul.
Hallo Martin.
Schön, dass du da bist. Wie war deine Herfahrt?
Klischeehaft. Also die Deutsche Bahn hat sich bemüht, wirklich alle Klischees, die sie hat, von Ausfällen und Störungen und schlechter Kommunikation heute auf dem Weg her zu erfüllen.
Dann trotzdem schon mal vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Sebnitz hierher gefunden hast und trotz dieses Bahnchaos an einem Freitag. Paul, bevor wir über die Politik sprechen wollen, wollen wir erst einmal verstehen, was dich so geprägt hat. Du bist in Sebnitz geboren und aufgewachsen,
Genau.
tief in der Sächsischen Schweiz. Deshalb möchte ich am Anfang mit dir erstmal auf deine Wurzeln ein bisschen schauen. Wenn du die Augen schließt und an deine Kindheit in der Sächsischen Schweiz denkst, welches Bild, welcher Geruch oder welches Gefühl kommt dir als erstes in den Sinn?
Ja, es ist vor allem ein Geräusch eher, also das Raufen der Bäume. Also irgendwie war das immer in meiner Kindheit präsent. Ob im elterlichen Garten, wenn man irgendwie in der Hängematte lag oder wenn man wandern war in der Sächsischen Schweiz, wenn man mal Pause braucht, wenn man Pause bekommen hat. Und auch schon mein Vater viel auf Fledermaustouren, weil er Fledermausschützer war, da ist auch vielleicht die Umweltprägung entstanden. Genau, und da war eigentlich immer das Raufen der Bäume, wenn man die Augen damals schon geschlossen hat, immer präsent. Und auch jetzt noch, wenn man mal Ruhe braucht, erinnere ich mich daran ganz zurück.
Was hätte Papa als Fledermausschützer, was macht man da?
Ja, es ist ganz vielfältig. Also man muss dann so die Winterquartiere kontrollieren, wenn ja die Fledermäuse Winterschlaf machen, in Höhlen, in den Felsspalten sind wir rumgekraxelt, in alten Stollen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren.
Ja.
Aber für uns schon, das war furchtbar spannend als Kind und auch als Jugendlicher noch. Und eben auch wenn irgendwo verletzte Fledermäuse gefunden wurden, hat er sie eben dann mit zu uns nach Hause genommen und da hat er so seine Methoden und Mittel gehabt, sie wieder aufzupäppeln. Das war auch immer ganz spannend, dass ja, da passiert auch mal, dass eine Fledermaus in der Wohnung herumschwirrte, wenn die mal dann zu stark schon war. Das, ja.
Das ist heißt, nach einer sehr, sehr spannenden, interessanten Tinte. Die
Ja.
Sächsische Schweiz steht ja eher so für Naturidylle, aber halt auch für eine gewisse Provinzialität. Wann hast du diesen Kontrast das erste Mal so wahrgenommen oder als Heranwachsender erlebt? Wo war es eine Belastung und wo war es vielleicht auch was Schönes? Wahrscheinlich dann auch die idyllische Kindheit, oder?
Ja, also eine Kindheit überwog einfach das Schöne, weil man natürlich auch im kleinstädtischen Milieu nämlich aufgewachsen bin, auch geborgen war. Es war ruhiger, ich glaube auch war kinderfreundlicher irgendwie, die Großstadt und viel Verkehr. Es war einfach ruhiger und schöner und alles lag irgendwie in der Nähe. Das Schwimmbad, die Schule, die Freunde, es war alles so nah und gut und im ersten, mit der beginnenden Pubertät haben wir dann gemerkt, wo dann auch die Grenzen sind, dieses kleinen Raum ist, wo man dann eben doch mal größer denkt und auch nach Dresden oder so möchte. Und das natürlich dann eine extreme zeitliche Belastung war, dann mit dem Bus rumzukurven und natürlich auch finanziell ist es ja auch nicht billig gewesen und mit dem Taschengeld. Und natürlich auch, ich war in der jungen Gemeinde und war noch welche vom Dorf und die konnten eben auch nicht so lange bleiben, weil da einfach kein Bus mehr fuhr. Das mussten dann die Eltern sie abholen. Das waren so, so diese kleinen Momente, wo man immer gemerkt hat, irgendwas.
Aber in deiner Kindheit, wenn du meintest, war alles nah, da war der ÖPNV gut, deiner Meinung nach? Oder war es eher so, dass es alles in Sebnitz gab, was du gebraucht hast?
Das auf jeden Fall. Also Sebnitz hat so die kritische Größe, dass man wirklich alles hat, was man braucht. Also quasi von der vom Kindergarten bis zum Gymnasium hat man wirklich alles dort. Spielplätze, Schwimmbäder, Sportplätze, also alles, was man für eine schöne Kindheit braucht. Und auch bis in die Jugend hinein ist es eigentlich sehr angenehm. Und deshalb hat man es gar nicht gemerkt. Ich glaube, wäre ich auf dem Dorf aufgewachsen, hätte man eine andere Perspektive gehabt. Aber so war es dann doch alles da, was man brauchte.
Weil es ja einfach die Kleinstadt ist oder eine Stadt, ist es schon eine richtige Stadt? Ich weiß gar nicht, mit der Einwohnerzahl Grenze ist.
Ja, der offizielle Stars ist sogar große Kreisstadt, hat aber nur damit zu tun, heißt historische Gründe. Es ist eine Kleinstadt mit 9.500 Einwohnern, ja. Also so in die Kategorie passt das mal.
Ja, ich finde es spannend, dass du das als Stadt definierst. In meinem Kopf ist es halt ein Dorf, ne?
Ja.
Ist doch, aber ich bin halt auch in Leipzig aufgewachsen, da ist halt die Relation, glaube ich, einfach eine andere. Gab es einen konkreten Schlüsselmoment in deiner Jugend oder in der Beobachtung, wo du gemerkt hast, okay, hier ist, läuft irgendwie was falsch oder ich muss ja etwas verändern oder tun? Gab es das schon in deiner Kindheit oder in deiner Jugend?
In meiner Jugend waren es immer viele Momente. Irgendwie, das liegt wahrscheinlich in meiner Natur, dass ich Dinge, die dann nie so ganz so laufen, mir auch schnell annehme oder mich auch drüber aufrege, aber versuche es auch produktiv zu ändern. Also es ist irgendwie immer so gewesen, sei es in der Schule, im Schülerratskontext gewesen oder ich war im Jugendblasorchester und auch da gab es dann Bestimmungsmöglichkeiten, wo dann auch was im Argen lag und was sich eben dann begleitet hat, bis hin jetzt zur Stadtratstätigkeit. Das war immer, es lag immer in meiner Natur irgendwie.
Und was hat dich zum Beispiel aufgeregt? Was zum Beispiel?
In der Schule war es zum Beispiel, dass es kein, dass das Essen angeboten wird. Nicht so toll war es, sondern auch sehr fleischlastig. Also es gab keine zum Beispiel vegetarische Alternative bei drei Gerichten. Und da haben wir eben, es hat nicht nur mich aufgeregt, sondern auch viele andere. Und da haben wir dann da ein Stein ins Rollen gebracht, um dann auch auf den Essensanbieter Druck auszuüben, dass es sich das ändert.
Also hat es geändert?
Es hat sich tatsächlich geändert.
In dem letzten Jahr oder?
es war langwierig.
Ja.
Ich kann dir gar nicht sagen, ob es jetzt in der 11. oder 12. wäre, aber es war zu Ende. Es war langwierig.
Aber du hattest noch was davon.
Ich hatte noch was davon.
Ja. Weil oft ist es ja so, ne, man bringt einen Stein ins Rollen und dann ist deine Periode dort vorbei so und du selbst hast ja gar nichts mehr davon, aber es hat sich dann vielleicht der Topschnitt geändert.
Ja.
Okay, dann hast du auch irgendwie deine Jugendzeit gegen, ob man es richtig stark angekämpft oder rebelliert, also oder war das so gar nicht in deinem Kontext, gerade wenn du sagst, du hattest schon unter Schule verantwortet.
Doch schon, also ich habe auch rebelliert, die gerade in der pubertären Phase, also noch bis 16 so, schon auch aus diesen Ärgernissen heraus an uns auch in der Schule warten, mit auch beim Schulessen so ein bisschen auch mit dem Schulleiter angelegt oder so bei anderen Dingen, wo man dann schon so, ach, das ist lange von der Natur der Sache, das ist eine Natur des Selbst oder dass man das Land rebeller schon unterwegs war und aufmüpfiger in der Phase des Lebens. Und ja, also das gehörte dazu, auch im Orchester dann so gegen den Vereinsvorstand und so ein bisschen, wo es eben einfach Reibereien gab, hat man das auch offen zutage
treten. Okay, also du hast offene Konflikte ausgeführt.
Ja, schon oft, genau.
Hast du auch mal, also ich kenne es aus meiner Jugend, ich bin auch, als ich dann jugendlich war, sind meine Eltern aufs Dorf gezogen, um das kurz zu erzählen. Und dann auf dem Dorf hat man ja auch viel Raum und auch oft viel Zeit, um Quatsch zu machen, dass irgendwann mal Scheiße gebaut. Möchtest du das überhaupt erzählen?
Ha, und das doch, da ist, wie, ja, ich glaube, ach, dafür war ich doch zu lieb. Also wirklich diese politischen Aufstände, in Anführungszeichen politisch, warum da das Aufmüpfigste, was ich so gemacht habe in der Schulzeit, außer vielleicht mal ein, zwei Streiche gegen irgendwelche Lehrkräfte, dass bei denen, wo ich dann beteiligt war. Ach, so, nein, da war ich dann eher
Okay, naja, ich habe das Souvenir, das Dorf verschönert mit 2000. Das war vielleicht, naja.
Ja, ist aber wahrscheinlich dann auch eine lange Weile zusammen. Ja. Wählende Angebote für Jugendliche, das hat alles seine Gründe.
Wenn mir das so will, finde ich, ist eine gute Alternative dazu.
Stimmt.
Dieser Wille zur Veränderung hatte ich dann ja auch auf die Straße gebracht, so Fridays for Future. Doch du bist nicht nur dort geblieben, sondern auch mit 19 Jahren würdest du 2019, ist ja mittlerweile jetzt auch 6 Jahre her, Stadtrat von Sebnitz und dadurch einer der jüngsten Stadträte, glaube ich, in ganz Sachsen oder ich glaube sogar deutschlandweit, sozusagen von Aktivisten zum Politiker. Das ist schon eine krasse Wandlung. Was war denn der konkrete Auslöser erstmal für dein Engagement bei Fridays for Future? War es die Wut, die Sorge oder war es einfach cool, da drin zu sein?
Ja, es war so von allem ein bisschen. Kommen wir mal in der Öffentlichkeit durch, dass ich irgendwas gesehen habe, was so Ungerechtigkeit oder was das im Argen liegt, was auch schon davor in meinem Leben eine Rolle gespielt hat und da eben einer größeren Dimension einfach mal. Und da habe ich mich einfach auch mitreißen lassen von diesen unglaublichen Bildern, von den Massen, die da mobilisiert wurden und dachte, da will ich dabei sein, da will ich auch ein Teil davon sein, dazu beitragen, dass sich da wirklich was ändert, was ich ja auch in vielen Bereichen dann auch erfolgreich war, in vielen anderen auch nicht. Also es ist so, aber das war da so der Auslöser, die Sorge, aber auch
wie war es denn?
18, frisch, so 18, Vierteljahr, so. Es war so im Januar ging das so los, wo dann auch die Fridays for Future Proteste größere Wellen geschlagen haben, da hat es mich auch erreicht. Es war Januar 2019, genau. Es war eine Milliarde.
Also auch in dem Abi-Jahr sozusagen?
Genau, es ist wieder alles zusammen.
Kann man viel zusammen, okay.
Alles, ja.
Und was hast du dann da direkt in Sebnitz gemacht und so vor? Ihr habt eine Ortsgruppe gegründet?
Genau, wir haben eine Ortsgruppe gegründet, da habe ich einmal mit Mitschülerinnen und Mitschülern zusammengetan und wir haben in der Proteste auf die Straße organisiert, waren auch erfolgreich. Also hat so diesen Mobilisierungseffekt, so wie Deutschland so gehabt, eben am Anfang sehr viele und auch noch bis zum Herbst und dann kam irgendwann Corona und dann ist wieder abgeflacht, aber so war es doch sehr erfolgreich. Aber es war natürlich ein anderes Milieu, in dem man dort, eine andere Umgebung, in der man tätig war. Und auch die Vorwürfe natürlich in dieser Atmosphäre waren natürlich nochmal viel direkter und viel härter. Und deswegen haben wir auch da auch nicht nur das Protest auf der Straße gemacht, sondern auch gezielte Umweltaktionen dann durchgeführt, Müll sammeln etc., um da auch irgendwie Angriffsfläche herauszunehmen, dass wir nicht nur fordern, sondern auch machen. Also es ist, im Rückblick hätte ich mir gedacht, ja, eigentlich ist auch unser gutes Recht, Not zu fordern, aber es war eben bei der Situation, dass eben da der Gegenwind da auch, dem auch ein bisschen aus dem Weg gehen wollte.
Also jetzt, wie viele Leute wart ihr in der Ortsgruppe und wie viele Leute kamen dann zu eurer größten Demo?
Ja, in der Ortsgruppe waren so 5 bis 10 Leute, ja. So, die da so lose natürlich mal und lose organisiert, da teilgenommen haben, organisiert haben, Aufgaben übernommen haben und die größte Demo war vielleicht 200 Menschen.
Das sind ja schon ordentlich, 9000 Einwohner und dann 200 Leute auf die Straße gekommen für das Thema, was dort wahrscheinlich noch mal stärker aneckt als jetzt in Dresden oder Leipzig.
Absolut.
Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und habt ihr dort auch direkte Anfeindungen erlebt? Also vor eurer Nase waren Demos oder war das eher so im Verborgenen oder im Internet oder?
Tatsächlich nicht. Also nicht bei den Demos irgendwie hatten wir auch keine Sicherheitsgefahr. Es waren vielleicht auch nochmal gesellschaftliche Zeiten, die noch ein bisschen ruhiger waren als jetzt, sodass da.
War ja vor Corona.
Genau, vor Corona noch. Gerade auch die größeren Demos waren noch in der Anfangszeit, wo der Gegenguck der gesellschaftliche noch nicht so groß war gegen die Bewegung, sodass es da eigentlich alles ziemlich friedlich ablief. Und das Einzige war eben, dass man sich dann eben erst so lustig gemacht hat, aber eben da. Das ist wie das war das so. Genau. Und man klarkommen musste.
Okay, und dann auch im Jahr 2019, okay, das war scheinbar ein sehr, sehr prägendes Jahr von Ihnen. Hast du deinen ersten Wahlkampf geführt? Nimm uns da mal mit in die Zeit. Wie ist es denn so, als super junger Kandidat dann dort in Sebnitz Wahlkampf zu machen?
Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. Allgemein auch, weil ich bin eben einer, der, auch wenn ich solche Ungerechtigkeiten sehe, immer versuche, auch in Verantwortungspositionen zu kommen, um das dann nur mehr aktiv zu ändern. Und deshalb ist das so, das ist eine halbspontane Entscheidung gewesen, für den Stadtrat zu kandidieren. Also es war vielleicht nicht bis zum Ende durchdacht, was aber gut ist im Rückblick.
Immer, also genau. Die spontanen Entscheidungen sind oft gut. Also,
ja.
Wie kannst du überhaupt, geht es dazu, okay, wenn du für Fridays for Future hast gesagt, okay, um wirklich was zu ändern, muss ich jetzt, warst du da schon Grünmitglied oder bist du das Essen geworden? Oder?
Das Schlag auf Schlag war das. Also, Fridays for Future war so im Januar, wo es dann eine Rolle spielte, dann Anfang Februar bin ich Grünmitglied geworden, um auch was an der politischen Ebene was zu verändern und natürlich da einfach meine politische Heimat gesehen habe. Ja. Und dann auch Anfang März habe ich mich dann aufstellen lassen von Stadtrat. Die Haltung, die Überlegung ist schon ein bisschen eher entstanden, auch schon dann, wo ich 18 geworden bin und gesehen habe, eben, der Stadtrat besteht halt aus sehr vielen alten Menschen. Mhm. Und das war wieder so ein Ungereimtheit, wo ich gesagt habe, da soll ich was ändern.
Ja, große Stimme der Jugend.
Genau. Die Frage, ja. Und wenn man ja 18 selbst wählen sollte, durfte und das auch ein halbes Jahr hin war, dann mal kurz handeln, habe ich dann gesagt, will ich das eben. Habe ich mich da selbst drin gesehen. Und ja, es haben mich aufstellen lassen. Die Menschen auf der Mitgliederversammlung waren froh, dass überhaupt jemand sie jetzt kandidiert hat. Ich war damals der Einzige. So bin ich dann was reingestolpert, habe nebenbei oder vor der Kurve, es war nur so ein Konkurrenzkampf, habe ich mal Abitur gemacht. Also die Abiturbrücken liefen so da parallel.
Wie liefen die?
Sehr gut. Also ich habe das irgendwie gut alles, alles so.
Oder nein,
Hut gebracht, genau. Und so dass da ich mit beiden Ausgängen sowieso, sowohl mit dem Abitur als auch mit der Fachfrage zufrieden war für mich.
Ja.
Genau. Und der Wahlheim war natürlich, also man hat aus Expertise vom Kreisverband natürlich bauen können, die dann gesagt haben, ja, mach das mal das. Aber vieles habe ich auch einfach intuitiv dann einfach gemacht. Scheinbar war auch nicht so falsch, aber es war viel intuitiv, so zwei in Fanlaw, zwei in
ja, das, ne?
So etwas.
Und hast du einen speziellen Moment, der hängen geblieben ist?
Ich habe nach meiner letzten Prüfung habe ich dann auch ganz viel Haustürwahlkampf gemacht. Das war dann noch eine reichliche Woche bis zum Mal, bis zu spät, aber so war die Zeit eben. So ganz naiv, also damals wirklich größtenteils noch allein um die Häuser gezogen zum Haustürwahlkampf, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und ja, dann haben wir also eine ältere Frau aufgemacht, so den Teil 60 und gesagt, ach, ich habe sie schon gebildet. Und das war so eine Bewegung, oh wow. So, man verteilt so das Material und sagt, ja, ich hoffe, die verfängt es irgendwie und ja, die Familie, die, es geht eh hinter mir oder so. Aber das mal von so einer Person, die ich gar nicht kenne, rückgemeldet zu bekommen, das war dann schon ein Gefühl, was mich dann doch sehr bestärkt hat oder auch sich sehr, sehr schön angefühlt hat, genau das Wort.
Das klingt sehr, sehr schön, ja. Und dann kam die Wahl und dann, also du hast irgendwie, glaube ich, in deinem Herzkampf-Interview in deinen Alten geschrieben, dass du bis 3 Uhr nachts warten musstest, weil dann hast du ja aussehen fertig war oder weil du gebackert hast oder wie war es?
Das ist ja tatsächlich, es hat einfach lange gedauert, die Austinne, weil natürlich an dem Tag ja gar nicht viel gewählt wurde, vom Europaparlament, ja. Kreistagsrat. Und ich habe bis 12 Uhr nachts gewartet, dann habe ich den Wecker auf halb 3 gestellt und dann war es dann endlich mein Fausen. Genau, ich hatte ja dann auch nichts mehr, ich hatte ja keine Schule mehr. Ich hatte dann furchtbar viel freie Zeit bis Anfang Oktober.
Ja.
Und das war natürlich auch erstmal das Gefühl der Freiheit auch mal zu haben. Also das war natürlich erstmal, klar, stand in die Verantwortung, wo ich nicht gewählt das Stadtrat, aber es war auch erstmal im Sommer.
Einer der schönsten Sommer. Weißt du, das gibt es glaube ich nicht. Also du hast jetzt diesen riesen Pulk an Schule abgeschlossen, jetzt steht was Neues vor dir, aber es sind halt so ein paar Wochen Sommer, die halt einfach, glaube ich, bezahlbar sind.
Absolut. Und deshalb war das auf dem Grundoptimismus die Vorfreude hier aus dem Studium, aber auch so auf die Stadtratstätigkeit. Also es war so eine positive Grundstimmung, die mich da umwob von einem schönen Sommer. Und genau, deshalb war ich jetzt optimistisch reingestartet. Die erste Stadtratssitzung war tatsächlich noch vor der Sommerferien, also vor der Sommerpause. Vereidigung etc. alles, da war das alles noch furchtbar formell und das war alles so aufregend, so alles so neu und in die neue Rolle einfügen, das hat sich alles so spannend angefühlt. Also, da ist noch nicht viel geändert, aber auch das ist schon ganz cool. Die Transformation quasi, die Rolle richtig, ging dann eben erst dann Richtung Herbst los, wo man dann so merkte, jetzt, was ist der Wunsch, ja. Was ist die Realität, was kann man leisten. Da prallen natürlich auch Welten aufeinander. Also ich kann natürlich Gremiumarbeit, ich kann da auch problematische Gremium arbeiten, wenn es ein bisschen ermüdend ist. Aber Stadtrat ist so in dem formellen Kontext, in seinen Abläufen, in seiner Struktur halt nochmal krass was anderes. noch gerade als junger Mensch, was man dann eben nicht genau so kennt, ist das nochmal sich zurechtzufinden, auch einmal eine Herausforderung und mit seiner auch so mal Sturm und Drang, sich dort einzufügen, war eine Herausforderung. Ich habe es irgendwie geschafft, aber es war man auch so ein bisschen angeeckt, ist am Anfang.
Wie ist das? Warst du dann der Einzige von dem Grünen da in dem Stadtrat von Sednitz? Hattest du noch trotzdem ein paar MitstreiterInnen im Geiste oder bist du da immer nur auf kalte, schwarz-blaue Front gestoßen?
Nee, absolut. Also absolut nicht. Also es war wirklich bis jetzt, was es auch einfach braucht für so einen Job, ja. Wenn man dann doch alleine im Rat sitzt von einer Gruppierung oder als progressiver allein, dass man einen ganz tollen Rückhalt braucht. Ja. Den habe ich in Gibbets gehabt, schon von Anfang an, dass einfach Leute waren, die ähnlich gedacht haben wie ich, die auch demokratisch progressiv gedacht haben, also außerhalb des Rates, da gab es eben nochmal Fridays for Future, auch in den ersten paar Jahren noch, oder andere Initiativen, auch demokratisch, antifaschistische Initiativen, die da einfach aktiv waren und Rückhalt und einfach auch so einen Raum geboten haben, wo man aktiv sein kann und Rückhalt findet. Und dass ich auch im Rat gab es auch zu dem Zeitpunkt noch eine progressive oder die demokratische Mehrheit, progressive würde ich es bei Ihnen nennen, aber der demokratische Mehrheit, weil wir auch einen vernünftigen CDU-Vorort haben, sodass da alles eigentlich gut händelbar war und ich da auch relativ gut reinkam und man da eben nie im großen rechtskonservativen Block gegenstand.
Und du sagst war, und wie ist es heute?
Heute haben wir eine 50-50-Situation im Rat. Die rechtsautoritären Kräfte haben 50% des Sitzes im Stadtrat zur letzten Wahl.
Also 24. Die AfD 50 oder mit der CDU?
Nee, es ist AfD plus ein Freie Sachsen plus okay. Nochmal eine Wählervereinigung, die eben auch da in die Richtung geht. Das ist so drei Partner und auf der demokratischen Seite, ja, die CDU, eine Wählervereinigung noch und auch das BSW Ford zählt zu den eher vernünftigeren Akteuren ein, weil es eben, die sind auch aus der Linkspartei gekommen. Ich hatte zu denen eben auch vorher von der letzten Legislatur sehr gute Kontakte, so dass sie da auch gut eingenordet sind, von den anderen demokratischen Kräften dann nie auszuscheren.
Ich sagte das jetzt, wie so mit dem Augenziehen kann.
Ja.
Das ist schon wahrscheinlich nicht überall so, gerade was CDU und BSW betrifft.
Ja, ich glaube, also aus Großstadt, also aus Leipziger oder Dresdner Perspektive wirkt das alles sehr surreal, aber.
Ja.
Es sind halt wirklich andere Verhältnisse. Es ist wirklich spannend, ja.
Siehst du ein Gespräch mit einem älteren Sednitzer, der sagt, früher war alles besser und die Jugend von heute hat doch keine Ahnung. Passiert dir das manchmal oder ist dir das passiert? Und falls ja, was würdest du ihm sagen?
Ja, man auf solche Haltungen. Ich glaube, das Erste ist dann einmal ein tiefes Luft holen. Bei so einem Satz steckt der unglaublich viel drin. Also
viel Frust.
Ja, viel Frust. Also da ist auch ganz, ganz viel Weltschmerz, ganz viel, also auch viel Verärgerung. Ich glaube, es hat seit wahrscheinlich der Wiedervereinigung, weil ich glaube, der Satz zieht dann auch so ein bisschen auf DDR-Zeiten ab und so. Also da ist so viel drin, dass man da gar nicht sagen kann, so ist es nicht, sondern man muss ganz viel nachfragen und ganz viel, also erstmal, ich bin dann immer so ein Mensch, der dann auch wirklich wissen, was steckt da ist und dahinter, weil so in einem Satz dann so gleich zu sagen, der ist wirklich gegen junge Menschen, gegen Beteiligungsrechte und der ist total rückwärtsgewandt, das ist alles dann, manchmal entpuppt sich das als was ganz anderes, ne? Und das ist dann, also das Nachfragen und das Öffnen und irgendwie ins Gespräch kommen, das ist so, das ist, was ich machen würde.
Ich glaube, du hast prinzipiell ja dir auf die Fahnen geschrieben, für junge Menschen da sein zu wollen oder auch zu sprechen. Du studierst gerade, was genau?
Ich bin fertig. Also ich bin mein Studium ist Lehramt fertig im Bachelorabend, habe ich beendet im letzten Jahr und bin jetzt im Referendariat. Also ich arbeite schon mit Schwedis zusammen.
Also ist ja auch dein weiterer Lebensweg, dass du immer weiter mit jüngeren Menschen zusammenarbeiten möchtest. Und ist dann auch irgendwann die Perspektive, dass du in Sednitz Gymnasial lehren wirst?
Das ist schon das Ziel, weil mein Lebensmittelpunkt, der sowieso in Sebnitz ist, auch nicht nur politisch, sondern auch familiär etc. Und deshalb wende ich gerade über eine halbe Stunde in die Schule im Landkreis Bautzen, weil das so das nächste Gymnasium ist. Ich wollte auch nicht direkt zurück nach Sebnitz, weil ich erstmal so woanders mein Holz und da weiter wollte. Und es war ein sehr guter Gedanke und ein sehr guter Schritt, weil es wirklich eine sehr tolle Schule ist. Und aber das Ziel klar, dass ihr bis zurück zu klären, an die Schule beruflicher.
Da wird, die Jungen gehen weg, sobald sie ihr Abi haben. Ist das auch nicht so? Oder gibt es viele, die deinem Beispiel folgen und einfach da bleiben?
Das Dableiben ist nichts Typisches, also was total Untypisches. Ich bin ja auch nur da geblieben, weil ich das da transformiert hatte. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch weg erstmal gewesen, weil es ist so, es ist natürlich zufällig gewesen, das ist mit dem Abitur, wo man ja quasi dann den Schritt eigentlich in die große weite Welt setzt, dass der Stadtratsmandat mit reingespielt hat. Ich habe in Dresden studiert und es ist ja eh nicht weit weg, also ich hätte das auch so dort studiert und wäre auch immer in Verbindung gewesen, aber ich sage, das hat nochmal eine extra Verbindung hergestellt und auch viele meiner Freundesgruppe sind so in Sachsen geblieben oder auch in der Nähe und so ist die Beziehung stark geblieben, aber das Übliche ist eigentlich, man geht erstmal weg, das heißt zur Ausbildung oder zum Studium irgendwo anders hin und irgendwo in seinen 20ern kann man dann vielleicht zurück. Wenn man
vielleicht oder ist das die Rede? Weil, also ich,
nee, die Regel ist nicht.
Weil eigentlich ist ja eher die Regel, wir kommen dann vielleicht irgendwann zurück, aber das ist dann 10, 20 Jahre später. Also so, weil vielleicht dann wird eine Familie gegründet und dann ist vielleicht noch Familie da und deswegen geht man dann dorthin.
Absolut, es sind solche praktischen Gründe, ja.
Und fehlt dir das, manchmal weggegangen zu sein? Also spielst du manchmal die Gedanken, denkst du, ha, was wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht Stadtrat geworden wäre?
Ja, absolut. Also diese Gedanken, ja, manchmal denke ich so, man überlegt, so hat man das verpasst. So, ja, irgendwie ich jetzt eben nie vielleicht in Berlin oder Greifswald oder sonst wo studiert habe, sondern eben doch relativ nahe geblieben bin. Aber
Russland, genau.
Aber letztendlich bin ich doch im Rückblick sehr zufrieden, aber es hat alles gut geklappt. Ja. Und deshalb, ich bin da auch kein Mensch, der dann auf was schaut, was hätte noch besser sein können, wenn man mit dem ist, was man zufrieden ist. Und gerade auch in der Corona-Zeit in der Sächsischen Schweiz wohnen zu können, war auch ein sehr großes Privileg.
Das kann ich verstehen.
Dass so mal den Platz hatte, wo alle in den Großstädten 15 Kilometer und irgendwo, vielleicht ist noch irgendwo ein Wäldchen, was da in dem Radius liegt und man eben dann wirklich in Ruhe nochmal seine Heimat kennenlernen konnte. Da hat man schätzen gelernt und ja, also das ist so, was sagt mich so manchmal so, was ich so als problematisch achte, so um auf Sebes zurückzukommen, ist eben, dass diese Generation so zwischen 18 und, sagen wir 28, weil diese 10 Jahre auch einfach als Generation fehlen.
Ja.
Und das ist so natürlich, was man das da macht und uns da, na, weil das einfach auf Perspektiven dann fehlen, weil auch viele Brüche entstehen, Menschen, junge Menschen engagiert waren in der Stadt, sind erstmal weg. So, sie sind vielleicht 5 Jahre engagiert, dann sind die weg. So, damit kann man rechnen. Und das ist schwierig, so einen konsequenten Fortgang von Engagement hinzubekommen. Und das ist eben schwierig. Also ich habe den Trend, seit Corona gibt es den Trend, eben, dass auch junge Menschen wieder früher zurückkommen oder einfach auch mehr hier bleiben. Zu meinem Jahrgang auch viele, die einfach in der Region sind.
Ja.
Und aber wie du schon sagtest, das ist eben, wenn man eine Familie gründet und merkt, in Großstädten wird es zu eng. Die Großeltern wohnen ja auch noch auf dem Land, ne? Und wenn ich dann mal was vorhabe, dass die mal ganz schnell zum Großeltern können oder so. Es sind so praktische Gründe, die da mit aufs Land führen. Ja.
Wie war dann war das denn der Wiedergebet?
Ja.
Stadtrat. War das cooler als eigentlich beim ersten Mal? Weil du ja eigentlich dann die Bestätigung für deine geleistete Arbeit bekommst?
Die Wahl direkt, der Tag oder Tag danach, der war total schmerzhaft eigentlich. Weil ich natürlich die neue Realität angesehen habe. Weil ich habe auch ganz, ganz viele Tränen vergossen am nächsten Tag, weil ich so um die politische Realität in meiner Heimatstadt geweint habe. Also es war wirklich gar kein Platz für Freude. Mhm. Also davor natürlich, also wir sind ja auch ein Einzelkämpfer, wir waren zu fünf grüne Kandidierende, sind angetreten, haben so einen schönen Wahlkampf, war cool, hat Spaß gemacht und so, und das war auch, und haben wir auch gegen einen Trend, der wirklich sehr negativ war, der Wahlkampf gemacht und da eigentlich auch ein beachtliches Ergebnis hingelegt.
Aber bei 2019 gab es nur einen auf der Liste und dann waren es fünf.
Ja, fünf.
Das ist ja auch schon mal.
Ja, absolut.
Das ist ja auch was Positives.
Das ist sehr schön.
Aber natürlich, ne, wenn du dann aufhörst und denkst, oh Gott, jetzt sind sogar die Freien Sachsen bei mir im Stadtrat, ne, dann, klar, und dann verstehe ich das sehr. Du verschwendest da gar keinen Gedanken dran, dass es für dich eigentlich was Schönes, Positives war? Oder gab es jetzt auch noch einen weiteren Kunde auch mit eingezogen?
Nein, eben nicht. Also, okay. es war schön, man einfach bestätigt wurde nach 5 Jahren. Das ist absolut. dass man auch Gegentrends, also irgendwie bei der Europawahl haben wir circa 50% der Stimmen verloren, dann Partei über 25, das hat gezeigt, dass wir eben da doch angekommen sind. Und das ist eine schöne Gedanken, aber das hat eben dann in diesem Moment hat dann eben noch die Angst und Sorge überwogen. Es waren diese negativen Gefühle viel zu stark.
Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar heikleren Themen. Also dein Engagement findet ja nicht im luftleeren Raum statt. In der jüngeren Vergangenheit wurde dann in Sittens ja von zwei Vorfällen relativ stark erschüttert, die sogar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt haben. Beginnen wir mit dem noch nicht so lange herliegenden Fall. Da gab es einen rassistischen Vorfall im Sittnitzer Amtsblatt. Für alle jene, die die Details nicht kennen, könntest du kurz daraus aus deiner Sicht als Stadtrat auch schildern, was da genau vorgefallen ist?
Ja, also es war Mittwoch vor Ostern dieses Jahres. Stadtratssitzung war angesetzt, sowieso ganz normal, turnusmäßig. Ich habe mich vorher noch mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden ausgetauscht, weil so ein paar Dinge waren, die einfach vorher nochmal abgestimmt werden sollten. Und dann vor der Sitzung kam er nochmal zu mir und hat so eine gedruckte Ausgabe unseres Amtsblattes gehabt, eben der Rückseite mit der Bekannten, mit der Anzeige des Dachdeckermeisters, Geschäftsjubiläum, und eben dann in diesem rassistischen Satz eben der Einschränkungen, eben welche Personengruppen eben nicht geduldet werden und auch eben diese total abfällige und rassistische Wortwahl. So in dem Moment, ich konnte es auch gar nicht so dieses Ausmaß.
Die checkst du dann noch nicht.
Nee, genau. Weil ich so dachte, ja gut, das war irgendwie klar, dass sowas mal kommt, weil natürlich, wenn du dort wohnst, dann weißt du, Handwerksbetriebe sind da auch manchmal leider sehr anfällig auf solche Echokammern für rechtsautoritäres Gedankengut, und wenn du da ständig mit solchen Leuten, die dich erstätigen, unterwegs bist, dann fühlst du dich auch ermutigt, sowas in Anzeigenkeil zu setzen. Und letztendlich, der Oberbürgermeister hat es von Anfang an sehr ernst genommen, weil wir natürlich auch als Stadtleiter auch Erfahrungen mit solchen Skandalen haben, und er hat wirklich von Anfang an ein sehr gutes Krisenmanagement an den Tag gelegt. Wir haben bei dem nicht öffentlichen Teil darüber gesprochen. Und letztendlich haben wir uns als Stadtrat auch darauf geeinigt, alle Mitglieder, also auch die rechtsautoritäre Fraktion, haben dann quasi eine Stellungnahme, Distanzierung und Verurteilung dieser Anzeige durchgesetzt. Weil ja parallel schon in den sozialen Medien deutschlandweit schon das verbreitet wurde. Und jetzt im Nachhinein wurde immer gefordert, hätte man nicht machen müssen und so. Und wir haben sie extra mal aufgebauscht und so. Aber es war wirklich, also die super aktive.
Ja, sind sie auch gebauscht.
Ja. Genau, ja.
Und das Krisenmanagement. Ja. Ich habe es ja auch gesehen. Ich habe das gesehen und dachte, oh nein, Segnis. Kenne ich den Paul, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das ist natürlich auch geteilt, war natürlich auch empört, weil es ist halt zum Empören, so, das ist nicht verstanden, aber die Leute dachten jetzt ja, okay, das ist ja im Amtsblatt, das muss ja jemand gesehen haben und das muss ja abgelegt worden sein, war aber nicht so, weil...
Genau, ja, das ist auch ein ganz kritischer Punkt, auch aus linker Perspektive, dass sehr schnell vorverurteilt wird, weil im Schubladen auch aus linker Perspektive einfach aufgemacht wird und dann schnell, ja, seht man, da geht eine Schublade auf und ja, Verwaltung und alle, die haben dort irgendwas, die haben es geduldet und akzeptiert, aber so war es ja nicht, wie du es angedeutet hast. Der Anzeigenteil ist ja redaktionell die Verwaltung oder die Stadt einfach nicht verantwortlich dafür, und die Verwaltung sieht es wirklich. Bis zum Druck sieht sie das nie. Also sie kriegt, da ist ein Probeexemplar vom Verlag und da sind die Anzeigen teilweise sogar geschwärzt gewesen. Also es ist krass. Und also wirklich der Verlag kriegt da eigentlich die Verantwortung dafür. Es gab dann auch Gerüchte, Mutmaßungen, dass da so ein paar Tricks gemacht wurden, um das noch reinzukriegen, weil der scheinbar auch nicht ganz dumm war, sagt der Meister. Und genau, und dann war eben die Empörung groß und da fiel auch viel Kritik und viel auch Hass natürlich auf die Verwaltung ab, die ja da eigentlich nur sehr, sehr bedingt davon was konnte oder eigentlich gar nicht. Und es war so ein Punkt wieder, wo Empörung oder was so aufgebaut wurde natürlich auch und Kritik in die falsche Richtung gelenkt wurde. Und natürlich dadurch wieder auf Frust seitens der Siebitzer und Siebitzer vorgekommen hat, weil wieder...
Ja, im Grunde war die ganze Stadt in den Shitstorm.
Ja.
Und einer hat es halt losgetreten, einer hat entweder nicht geguckt oder mit Absicht das durchgewunken,
ja.
Dann in diesem Anzeigenteil. Aber hat sich jetzt was verändert? Guckt euch jetzt die Anzeigen an.
Wie es die konkreten Abläufe sind, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Weil die Eule jetzt ja noch scheint.
Genau. Muss, genau. Ja. Also ich denke auch, dass in Zusammenarbeit zwischen den Verlagen, dass sich was geändert hat, auch einfach der Artikel vorzulesen, ja. Auch innerhalb des Verlags, auch wenn sich was geändert hat, weil es da eigentlich auch mehrere Kontrollschleifen von Garden, also irgendwas hat er mächtig nicht hingehauen. Oder es wurde sehr klug angestellt. Deshalb, also es wurde ein Verlagsmitarbeiter entlassen, da weiß man eben nicht mehr, hoffentlich hat es einen nachhaltigen Effekt beim Verlag, aber keine Ahnung. Also
die Frage ist ja dann, was ja dann daraus resultierte, gab es nicht sogar Soli-Demos für den Dachdecker? Wie denkst du da drauf? Und
ja.
Hast du das empfunden? Weil das ist ja komplett verkehrt.
Genau, also dass das zum Kopfschütteln und sich aufregen begann eigentlich auch noch dann erst danach. Weil sich Äußerungen kennt man. Natürlich, das ist ein einfaches Stellenwert, wenn es im Anstand ist, aber das danach, also die Freien Sachsen haben eine Solidarisierungsdemo anberaumt, zu sagen, eben jetzt Meinungsfreiheit und Schutz des Dachdeckers und ja, also das Bürgermeister oder diverse andere Personen haben natürlich auch gegen ihn Anzeige erstattet und den Verlag. Und na, also ist zu versuchen, einen Schutz zu nehmen, das ist die gleiche Masche und eigentlich eine typische Freie Sachsen-Masche wie vor mittlerweile 2 Jahren war das, glaube ich, wo der Angriff auf eine Geflüchtete oder konzentriert mit war. Auch da haben die Freie Sachsen-Militär dann solidarisiert. Und es findet halt Widerhall. Es ist das Schreckliche. Es waren halt immer so 400 oder 500 Leute. Hälfte angekarrt, Hälfte aber auch Simpelzorn und Simpelzorn. Das ist immer das Erschreckende, wie gut es den Rechten gelingt, diese Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Also das ist wirklich von vorn bis hinten Täter-Opfer-Umkehr. Und es blieb nicht bei der Demo, es wurde dann auch von so einer Freundesgruppe, nennt sich Sibitzer Blumenfreunde, eine Petition aufgesetzt, die eben den Oberbürgermeister auffordert, die Anzeige zurückzunehmen und sein Verhalten gegenüber Handwerkern ist ja da zu überdenken. Und er ist ja ein ehrhafter Handwerker gewesen die ganzen Jahre und das sollte man ja von Auge zudrücken etc. Also total die Opferumkehr, Verharmlosung und das war schon belastend. Das hat uns jetzt wirklich bis zur letzten Stadtratssitzung jetzt in die Uni wirklich beschäftigt, der Vorfall von April. Also ist das sowas, was halt auch lebt, was müssen Presseanfragen beantwortet werden, es muss halt mit Petitionen auseinandergesetzt werden, so alles Kraft. Wir haben Anfang September quasi das größte Volksfest Sachsen, das ist so viel Plätze, ne, im Tag der Sachsen, wo man ganz viel Arbeit reinsteckt, auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Und dann macht so ein Ding auch ganz viel Negatives.
Also, genau, im Grunde kann der Tag der Sachsen niemals in der Hose, weil er war jetzt ein Image-Schaden entstanden.
Ja. Es ist so ganz viel, also der Oberbürgermeister war da wirklich sehr, sehr frustriert, auch weil er halt auch eine gute Arbeit macht und sich abragert und da versucht, was Gutes anzuneiern. Und dann, ja.
Aber du meintest gerade noch was mit einem vereitelten Anschlag auf einen Geflüchteten unterguckt, oder wurde der durch?
20. Übergriff, also 3 junge maskierte Männer sind eben mit Eisenstangen oder so mit Werkzeugen eben in ein Wohnhaus, wo eben geflüchtete Familien nachgebracht sind.
Und war das mit dem Sohn des ehemaligen Uhr?
Das wäre eine andere Sache, es war nochmal davor. Also Sebitz hat immer... Sie ist immer gut für Schlagzeilen zu haben. Also wir sind da nie ganz... natürlich werden Schubladen geöffnet von außen, aber wir geben auch gute Vorlagen, muss man leider sagen, oder eben schlechte Vorlagen. Und das war eben genau vor 2 Jahren eben, wo 3 versucht haben, Geflüchtete oder Kunst anzugreifen und natürlich auch auf dem Kontakt mit Geflüchteten. Also war es... Also, es gab eine Auseinandersetzung, zum Glück keine Verletzten, aber natürlich einfach das Eindringen und auf das Androhen von Gewalt, das war... Damals und auch damals gab es viele Solidarisierung etc. Erst es war.
Gibt es dann dazu auch jeweils immer eine wahrscheinlich kleinere Gegenbewegung? Also zum Beispiel jetzt, wenn jetzt diese Sodi-Demo der Freien Sachsen mit den Handwerkern stattfindet, gibt es da einen Kern an Menschen, die auch eine Gegendemo machen? Oder ist es eher so, okay, wir halten uns da so Abstand, weil wir wollen es jetzt nicht noch größer machen? Gibt's da?
Das ist immer spannend, weil es immer eine sehr große Abwägung ist. Ja. Also innerhalb des demokratischen Spektrums. Geben wir dir jetzt eine Bühne, indem wir das dagegen machen? Oder braucht es einfach dieses Geben-Statement? Braucht es, muss es einfach sein? So, ich bin meistens auch das zweite Thema gewesen und sagen, brauche irgendwas. Das muss ja eine Demo sein, muss ich gleich haben. Irgendwas sichtbares Zeichen. Mal ganz zurückblick, 2020 war André Pans, Andreas Kassel, damals von AfD, Rechtsaußenflügel, wenn Sie mich zu Gast mit Kundgebung. Und da haben wir es auch geschafft, als Zivilgesellschaft einen Protest zu organisieren, eben Menschen können etc., Friedensgebet, das eben zahlenmäßig dem gleicht. Aber das haben wir wirklich gut Paroli bieten können. Und letztendlich ist das irgendwann gekippt, wir haben es nicht mehr so richtig geschafft, damals bei dem Überkauf auf die Geflüchtetenunterkunft, wo die Freien Sachsen da waren, haben Friedensgebet, waren mit einer Rundabzeit 50, 60 Leute gegen fast die zehnfache Anzahl. Jetzt auch wieder Ähnliches. Bei dem Dachdecker gab es erst noch eine Linken-Demo auch noch. Da waren noch ein paar mehr Menschen. Die standen für sich. Denn Gegendemo zum Freie-Sachsen-Protest, da waren wir auch nur 30 Leute.
Aber es gab Gegenprotest.
Es gab Primo.
Nee.
Genau. Es gibt,
wurde die
gibt eine harte Gruppe, genau, die sagt, nee. Es gelingt uns eben nicht so oft, die schweigende Mehrheit auch anzusprechen.
Dann ist das Frage ist halt, was definierst du als schweigende Mehrheit?
Die von dem jetzigen Gesellschaftssystem profitieren, in demokratischen Frieden aufwachsen und leben und. Aber die es eben nicht verteidigen gegen die Feinde. Also die der Gefahr nicht bewusst sind, dass wenn diese rechtsautoritären Kräfte hier Verantwortung übernehmen, dass auch ihr Leben schlechter wird und dass auch sie in ihrem Leben gefährdet sind. Also die Gefahr nicht realisiert.
Doch was müsste passieren, damit die Leute mitkommen? Oder sind sie zum Beispiel Anfang 2024 und 2025, wo sehr geführte Niederkreis-Schreck gegen Proteste gab, waren sie da?
Da war das nachts.
Wie viele waren das?
Da war es auch über 100 Leute. Ah, also auch okay. Wieder so. Also es war für einmal Verhältnisse war es vier.
Ja.
Da haben es wieder so, genau. Weil einfach dieser Schwung, der Gesamtgesellschaft, der Schwung da war, auch wieder was zur Verhältnis von Future, das, die Protestbewegung sah ziemlich ähnlich auch mal in ihrer Identität und so, dass der Schwung da war und die Dringlichkeit so deutlich wurde, dass einfach da motivierender war. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt irgendwie auf die schweigende Mehrheit aufschimpfen sollte, wenn jetzt eben die Freien Sachsen mit 300, 400, 500 Leuten, dass ich da ziehen, weil auch einfach eine Gefahrensituation da ist. Aber man muss auch einfach es schaffen, dass die sogenannte schweigende Mehrheit auch wieder ihren Nutzen in der Demokratie sieht. Also einfach nicht zu sagen, ey, die müssen alle auf den Demo gehen, sondern sie einfach an demokratischen Prozessen zu
beteiligen.
Genau, produktiv mitgestalten, ja. Wirklich Möglichkeit haben. Und dann, wir haben eh das Problem des Ansehens der Demokratie im Osten Deutschlands noch viel stärker als im Westen, ist produkt überall, aber bei uns noch ein bisschen stärker, auch auf dem Land besonders, weil natürlich demokratische Prozesse scheinbar weit weg sind, in Dresden, in Berlin. Und deshalb ist es umso wichtiger, vor Ort demokratisches Engagement, Bürgerbeteiligung zu stärken.
Gebe ich dir voll recht? Haben jetzt in deiner Lebensrealität diese ganzen Skandale, also wir haben jetzt in den letzten paar Jahren, ihr habt drei größere Skandale gehabt, über den einen, wo der Sohn des ehemaligen
Oberbürgermeisters
einen Anschlag vor.
Anschlag geht genau, aber es war so Sprengstoff. Also,
naja.
Man kann es dann als Jugendsünden oder dümmer. Ja, zum Reinen bezeichnen, aber es war so eine Serie, wo er eben mit Freunden in der Corona-Zeit umhergezogen ist und Zigarettenautomaten, Briefkästen in Luft aber auch mit erheblichen zum Teil Sachschaden bis zu Scheunen und etc.
Aber ja. Auch ist er ehemaliger Oberbürgermeister noch politisch aktiv in Sebnitz?
In Sebnitz, ja.
Okay. Aber die politische Zusammenarbeit dann im Stadtrat nach all diesen Konflikten mit diesen sehr unterschiedlichsten Parteien. Wie auf Quals da hier? Gibt es da überhaupt noch eine gute Zusammenarbeit oder freut sich da jeder mittlerweile komisch? Oder hat es das vielleicht sogar auch zusammengeschweißt? Kann ja auch sein.
Letzteres nicht. Da war es überhaupt nicht förderlich, die Ereignisse. Es ist ja, Kommunalpolitik oder Parlament ist eine große Sacharbeit immer bebringt, weil es auch immer als Argument gebrannt wird, da wir der AfD zusammen uns arbeiten. So wird es nicht gemacht, aber ist einfach ein konstruktiver Austausch. Ja. Aber solche Ereignisse, die tun natürlich immer Gräben auf. Weil ja, und auch wenn man quasi die Zeit davor jetzt halbwegs gut zusammengearbeitet hat, ohne große Konflikte, die dann einfach ins Arbeiten kommen, ist sowas dann wieder, was natürlich gegenseitiges Misstrauen, Polarisierung und auch Missgunst dann im Rat einfach stärkt. Und das ist dann problematisch für Zusammenarbeit, wenn dann auch in der skeptischen Haltung gegenüber der Verwaltung, also dieses Elitendenken spielt natürlich eine Rolle. Das hat damals eben, so ins Oberbürgermeister, das haben natürlich gedacht, ach, der wird eh nicht reingekriegt, hat seinen Vater bestimmt geschützt und hat über das
war der verurteilt.
Natürlich kann man streiten, ob jetzt angemessen, aber natürlich gute Anwälte. Es ist immer so multiperspektivisch schwierig zu betrachten. Aber so dieses Denken, das ist natürlich eine Skepsis gegenüber der Stadtverwaltung, obwohl sie ja eigentlich das nächste staatliche Organ eigentlich so von jedem Menschen ist in dieser Verwaltung so das Nächste, was man hat, wo man sich hinwenden kann und die eigentlich auch in Silbnitz Barrieren abgebaut hat. Der Oberbürgermeister sagt, wenn irgendwann ein Problem hat, also er nimmt sich die Zeit dafür. Ne? Es sind ganz niedrige Hürden eigentlich geschaffen worden, auch bei der Jugendbeteiligung. Also wir haben damals beim Herzkampfprojekt haben wir gesagt, es gibt hohe Hürden für Jugendliche. Ja. Wir haben es geschafft, die letzten Jahre wirklich da extrem abzubauen, andere Stellen zu schaffen. Und der Oberbürgermeister hat da einen neuen Ansatz, hat eine neue Energie auch gegenüber Bürgerbeteiligung, dass wir auf einem echt guten Weg sind. Aber solche Ereignisse werfen immer zurück. Das ist das Frustrierende.
Aber gib mal ein Beispiel für Hürdenabbau und für Jugendbeteiligung.
Wir haben da quasi Jugendstammtisch gegründet. Damals, vor 6 Jahren, habe ich den mitgegründet, meist wo angesiedelt bei der Redaktion Zivilcourage, die quasi mit dann als zivilgesellschaftlicher Partner vor Ort und unterstützt. Und in der Runde im Jugendstammtisch Jugendliche einfach ganz informell auch zusammenkommen, sie vernetzen können, eigene Projekte anstoßen können und eben auch auf die Stadtpolitik einwirken können. Und wir hatten damals im Stadtrat auch einen Antrag eingebracht zum verpflichtenden Jugendbeteiligung. Das ist der frustrierend ausgegangen, weil die Rede nicht so ganz dahinter standen und ist das alles Jugendbeteiligung da nicht sensibel dafür waren. Aber im Endeffekt damit ist eben dann eine alle 2 Monate stattfindende Zusammenkunft mit Oberbürgermeister, also Jugendliche, die Oberbürgermeister gibt es zu essen und dann ungezwungenen Austausch einfach überhaupt also Themen, die er mitbringt, die wir mitbringen, reden kann, Ideen mitgeben kann. Und das ist so ein Format, was für eine kleine Stadt total cool ist. Also man braucht kein großes Jugendparlament, aber sowas ist total toll.
Wird es angenommen?
Es wird angenommen, es gibt stetiges Wachstum. Ja. Und manchmal weniger oder mehr, aber so, wir haben uns wirklich stabilisiert, dass da wirklich eine signifikante Anzahl kommt an Menschen.
Ist das auch ein Projekt, was du mit angeschoben hast?
Ja, das war so ein Weil.
Also dein Stecken und gab es auch noch andere Projekte, die du irgendwie trotz als Einzelkämpfer Stadtrat irgendwas umsetzen konntest, wo es jetzt geht, das zu die 2 Jahre.
Ja, also es sind keine großen Dinge einfach so, weil man natürlich ist es so, dass beim Tag der Sachsen eben Bürgerbeteiligung in auch im Mittelpunkt selber, dass da viele Webseiten stattfinden wurden, Ideen der Einwohnerschaft auch mit aufgenommen wurden. Darauf habe ich sehr gedrängt. Dann Thema Klimaschutzkonzept, was noch aus der TMR, aus dem Bereich, weil es von früh schon dann damals kam, wurde angegangen. Das Problem war dann eben wieder fehlende Mittel von außen. Also quasi, wo dann durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Bundeshaushalt eben die Förderung solcher Konzepte eben dann auslief, was dann eben auch für viel Frust vor Ort sorgt und auch nicht gerade das Vertrauen in Demokratie stärkt.
Necker, weil du kämpfst für was und dann wird es halt einfach mit einem Knopfdruck gefühlt, ist es weg und dafür hast du vielleicht Monate, Jahre gekämpft und dann ist es weg. Und das kann ich mir sehr, sehr schmerzhaft vorstellen. Weil warum lässt man denn sich am Stachel wählen, um mal vor Ort direkt was verändern zu können? Das ist ja die Hauptsache. Und wenn das dann von außen, von ganz oben, wenn es halt das Bundesgericht entscheidet, dann ja, denkt man auch, okay, warum eigentlich?
Das ist der Punkt. Und die Gemeinden und Städten, die finanzielle Lage ist katastrophal. Gern und Spielräume sind sehr klein. Und gerade dort, wo es quasi, also Städte und Gemeinden sind so, wo Demokratie am nächsten erfahrbar ist. Und wenn die eben nicht die Möglichkeit haben, auch Wünsche aus der Bevölkerung einfach aufzunehmen und weiterzuentwickeln und umzusetzen, weil viel Geld fehlt, dann ist das total frustrierend. Und das ist so ein großes Problem, was auch einfach ein großes Umdenken braucht, den Gemeinden und Städten einfach auch mehr Verantwortung auf finanzielle Entlastungen zu geben, um dass ihre Rolle unserer Demokratie auch stärker ausführen können.
Ich, jetzt mal einen kleinen Themensprung. Ich bin ja Fotograf, verdammt spontan. Und ich würde jetzt gerne in Siegnitz mein Büro, mein Atelier aufmachen. Welche Straße, welchen Ort würdest du mir da empfehlen? Wo ist es besonders schön?
Besonders schön? Es ist schwierig, weil die Innenstadt natürlich das große Problem des Autoverkehrs haben. Das sind wir haben ganz viel Leerstand. Also, oder Platz hast du genug?
Ich war ja auch so groß, und ist ja auch die Frage da, weil ich denke halt, ja, da hättest du wahrscheinlich ein Mega-Atelier mit Mega-Licht und halt wahrscheinlich direkt am Markt.
Ja, mit dich wird es schwierig. Also ich habe gerade so an so ein schönes Fachwerkhaus gedacht. Da haben wir ganz viele, aber die haben so kleine Fenster. Das ist mir siehst du schwierig hier. Große Fenster. Ja, stimmt. Okay, wir haben viele alte auch Villen oder Fabriken, weil natürlich lieb ist um die Jahrhundertwende, 1900, große Kunstkunst da war und da auch viele schöne Villen. Und eine Villa ist meines Wissens nach sogar noch ziemlich frei oder gibt es Räume, die ehemalige Meichelvilla, ehemalige Eimervorfelder, die Villa hatte, auch mit Schwimmweg über die Stadt, in der Nähe des Eisenbahnviaduktes. Und da hat man wirklich einen Schwimmweg. In Gustav hat man seine Ruhe, ist man sehr nah bei der Tour dran und hat eben die hellen Räume.
Jetzt werden Sie ein bisschen, ich denke nach.
Ja, und ich glaube, in Preisen ist es alles halbwegs erschwinglich.
Ja, gleich zum Ende.
Ja.
Stimmt. Wir haben jetzt viel über Probleme, Konflikte und auch die Schönheit von Seelens geredet. Jetzt kommen wir mal zu meinem letzten Fragenblock. Da möchte ich ein bisschen den Blick nach vorne richten. Du kämpfst ja nicht nur gegen etwas, sondern vor allem für etwas, für ein wahrscheinlich lebenswertes Sednitz. Als angehender Lehrer, welche eine demokratische Fähigkeit jenseits von deinen Faktenlesen hältst du für die wichtigste, die du deinen Schülern mitgeben würdest?
Ja, da bin ich ein richtiger Politiker und sage eben, die Frage muss ich weiten. Ich fordere mir einfach mal zwei Dinge ein. Einerseits, weil es ja das Erste einfach nur nicht ist, das Zweite. Das Erste nämlich politische Urteilsfähigkeit. Also dazu zählt eben Quellenkritik, dass man kritisch mit Quellen umgeht. Was kann man vertrauen und sich auch multiperspektivisch mit Fragen auseinandersetzen kann. Eben dann nicht in seiner eigenen Welt nur zu verharren, sondern auch zu gucken, wie denkt denn vielleicht auch die migrantische Person drüber oder wie denkt die ältere Person drüber. Ne? Und das mit einzubeziehen und darauf auf der Basis ein Urteil zu fällen, ist ganz wichtig und natürlich die politische Handlungsfähigkeit. Das ist noch ganz viel wichtiger, Selbstwirksamkeit erleben zu können, schwieriges Verantwortung zu übertragen, im Schulkontext politische Bildung oder politische Verantwortung zu übernehmen, Schülerrat, Projekte umzusetzen. Das ist so die zwei Kernkompetenzen, die Schülerinnen nach ihrem Abitur, nach ihrer mittleren Reise, nach Abschluss aus der Schule mitnehmen sollen.
Nach einer schönen Vision. Mhm. Apropos Vision. Wie wünschst du dir Sednitz im Jahr?
Na, sag mal. 40, okay. Das ist noch ein bisschen mehr Zeit, um Hausaufgaben zu machen.
Ja, genau.
Also ich hoffe einfach, dass wir die nächsten 5 Jahre einfach so ein Metallic Kids Access hinbekommen von einer Stadt, die auch viel auf sich selber schaut und mit sich selbst beschäftigt ist, zu einer Stadt, die vorangehen will. Also es gibt da wunderbare Impulse, es gibt viele Menschen, die das wollen. Auch unser Oberbürgermeister, der da auch touristisch und so.
Ich finde das also kurz dazwischen, ja. Ist sehr toll, dass du so ein jubelndes Wort nur über einen CDU-Oberbürgermeister.
Nee, jetzt ist der Partei los. Also, es ist ja der Neue. Also da hinten war CDU. Ja. Genau.
Und dann ist auch schon wieder viel, oder? Also der
war auch gut.
Jetzt ist es nochmal besser.
Genau.
Okay.
Mindestens nur ein Grad besser, ja.
Okay. Ich dachte schon, er hat so viele lobende Worte für den CDU-Bürgermeister. Er sträubt sich dann immer alles. Er hat wahrscheinlich einfach die besten Erfahrungen in diesen Personen.
Ja, diesen Parteiloser, aber auch da. Genau. Und er bringt da quasi die Vision rein auch. Und irgendwie müssen wir es hinkriegen, da auch quasi als Stadtgesellschaft mitgenommen werden, dass eben das Alte, was sich viele zurücksehen, eben nicht mehr möglich ist, sondern dass wir was Neues brauchen, einfach als Stadt voranzugehen, sei es im Bereich der erneuerbaren Energien, im Tourismus, in Nachhaltigkeit. Wir haben so viele Vorteile auszuspielen als Region, mitten im Nationalpark, Sächsische Schweiz, und was zu bewahren gibt, um besser auszuspielen zu gehen. Und dann können wir wirklich so eine lebenswerte Stadt bleiben, weil wir es auch sind, aber auch Anziehungskraft nach außen entwickeln.
Also als ich in Sebnitz war ich schon sehr überrascht, wie schön es dort ist. So, mal ehrlich zu sein, weil ich fand, das sei wirklich malerisch, der Marktplatz, alles. Wir sind ja da sehr durch die Stadt gelaufen und das hat mir viel gezeigt. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend und schön. Und das wäre zu wünschen, dass es einfach mehr Leute sehen, vielleicht auch wieder mehr Leute hinziehen. So, beides lebenswert ist, beides Nährstände gibt. Und vor allen Dingen, dass es vielleicht auch ein bisschen progressiver wird. Wir haben das gehabt. Das zu wünschen.
Und man darf ja noch träumen.
Wenn ich dir jetzt hier 1 Million Euro auf den Tisch lege und du darfst die nur für Demokratieförderung ausgeben, in und um Sebnitz herum, was würdest du machen?
Oder treibst du jetzt? Weiß ich nicht, sogar noch, also Millionen. Ja. Gut, na, für Sebnitz ist es auch schon ganz gut, aber so, sag mal für die Region, es ist über die Jahre institutionell gefördert, eben die Partnerschaften für Demokratie, die Orte der Demokratie, auch einfach diese Förderprogramme oder die vielen Initiativen, die in Anführungszeichen abhängig davon sind, von diesen Fördergeldern, von diesen Projekten. Wenn siehe Bautzen, wie es das vorbei sein kann, dann kannst Bautzen neben Demokratieförderung unter Fahnenhissen setzt. dass man diese also dieses Geld würde ich einfach an die Projekte geben, die da über die letzten Jahre gewachsen sind, um ihnen auch Sicherheit für die kommenden Jahre.
Nennt man Politik. Also auch von dem Josef Fels.
Genau, also die Aktion Zivilcourage macht einen tollen Job in unserer Region. Demokratie zum Beispiel in Königstein, die Werkstatt. Oh, muss ich passen, 24 oder 26, ich habe 26 in Königstein. Auch ein ganz toller Laden, der Anlaufstelle bietet für Integrationsprojekte, für Kultur, für Austausch, für Nachhaltigkeit. So, das sind so Dinge, also auch viele Jugendprojekte, also auch wir Partnerschaften für Demokratie läuft dann in Sebnitz, haben wir einen Jugendfonds, über den mehrere tausend Euro pro Jahr Jugendliche selbst entscheiden können, wie sie ausgeben. Also die Projekte, die aber natürlich immer davon abhängig sein sind, gibt es die von nächstes Jahr. Und es ist eigentlich eine institutionelle Aufgabe von Politik, dafür zu sorgen, dass solche Demokratieprojekte langfristig voll sind. Aber jetzt für den Fall würde ich sagen, 1 Million Euro für diese tolle Arbeit, für diese vielen Initiativen.
Und gibt es auch in 27 Jugendclub oder so?
Ja. Von Fünferkern? Ja. Genau. Also die dann eben auch Unterstützung eben von uns und Zivilcourage kriegen und von der Stadt auch mit, und das einfach.
Ja. Das ist meine eher persönlichere Frage. Was gibt dir eigentlich die Kraft, gegen all die Widerstände jeden Tag weiterzumachen?
Die vielen tollen Menschen, die es vor Ort einfach gibt, oder auch darüber hinaus.
Ich hoffe wirklich, weil du dort aufgewachsen bist und so verwurzelt bist, hast du da auch einen ganz anderen Einblick. Also ich glaube, das ist so ein Ding, dass du sagst, okay, ich kenne hier aus meiner Kindheit halt die Leute und ich kenne halt aus meiner Schulzeit die Leute und das schweißt ja ganz anders zusammen. Ich bin auch mit meiner Stadt ganz anders verwurzelt. So, ne? Das ist ja nur schon, das ist ja natürlich cool, dass sie dann gerade auch für eine progressive Partei dann da am Schirm
ist. Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es baut Hürden ab.
Ja.
Um Menschen zu Kontakt zu kommen, die jetzt andere politische Meinung sind. Und ich bin auch nicht in der Blase drin, sondern habe eben Kontakt zu Menschen, die eben anders denken, als ich im Kiez oder gespiegelt. Also das ist so ganz spannend, natürlich auch im Familienkreis, aber auch im Bekanntenkreis. Es baut aber auch Hürden auf, also quasi Übergriffe auf mich oder Beleidigungen, so ist in den letzten Jahren kaum, aber sehr wenig, weil ich eben ein in Anführungszeichen Eingeborener bin, auf Verbot komme. Und das ist unglaublich. Andere Perspektive haben
wir. Ich glaube, weil der hat wirklich auch das Geld, ach, den Hauli kenne ich ja noch, ne? Der hat mir hier, weiß ich nicht, im Käseladen, Käsegut oder auch Käse,
genau.
Ist sowas halt, ne? Und dann, ja. Das haben die Leute im Kopf und dadurch bist du dann wahrscheinlich auch wählbarer als ja, der jetzt da neu hinzukommt.
Absolut.
Das ist spannend. Wenn jetzt aber jemand neu nach Sebnitz zieht und jetzt möchte und sagt, ey, ich möchte jetzt irgendwie aktiv werden für ein antifaschistisches Sebnitz oder für ein grünes Sebnitz, was würdest du dir mit auf den Weg geben? Was würdest du dir für einen Rat geben? Wie kann er aktiv werden in Sebnitz?
Quasi den Mut haben, dazu zu stoßen. Also die Grundintention, die Grundmotivation ist ja schon da, mal bei der Aktion Zivilcourage anzuklopfen sozusagen, und die haben einen Überblick, was gibt es so für Engagementmöglichkeiten, ist eine junge Person, geht vielleicht auf Jugendstammtisch, oder gibt es auch quasi die Erwachsenenrunde, die Demokratie von der Runde. Es gibt, und um dann quasi, wenn man einmal den Anschluss gefunden hat, kommt man blitzschnell mit so vielen netten Leuten in Kontakt, sodass das Netzwerk ganz schnell verzweigt. Ich kenne ganz viele Menschen, die hergezogen sind und bin eines Jahres ein krasses Netzwerk an progressiv denkenden Menschen oder guttunenden Menschen einfach um sich haben. Das ist, ich glaube, in einer Kleinstadt viel einfacher als in einer Großstadt, da schnell Wurzeln zu fassen, auch in den richtigen oder in den einem als richtig erscheinenden Strukturen. Genau. Also einfach den Mut haben, hinzugehen und zu sagen, ich will das bewegen.
Jetzt meine allerletzte Frage. Möchtest du den HörerInnen von dem Herzkampf-Podcast noch irgendetwas
mitnehmen? Also meine Botschaft ist so, nicht mich bestürzt sein oder sich aufregen, sondern also wir als Menschen in der Provinz sozusagen, als engagierte demokratische Menschen, brauchen nicht euer Mitleid, sondern wir brauchen Engagement. Und eben ihr, der sich vorstellen kann, sei es einfach zur Unterstützung für einen CSD zum Beispiel, mit uns zu fahren, das hilft schon viel. Oder bei einer antifaschistischen Demo. Oder zu sagen, ich gehe das Wagnis ein und ziehe aufs Land. Den Mut haben, weil es kann wirklich gut werden. Und es ist eine Lebensqualität, der ländliche Raum bietet sehr viel. Und auch das Seelenheil ist gut, wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt. Also nicht in der Großstadt Bubble die Hände über den Kopf zusammenschlagen und irgendwas in Instagram-Stories teilen, oh Gott, heute ist das schlimm. Das soll man selber aktiv werden, wenn sie auch in der Großstadt ist, ist Anlaufmann wichtig.
Aber auch nicht so wichtig hier.
Noch viel mehr, als man wirklich Wirksamkeit erleben will an den Menschen. Das ist mein wichtiger Appell zu hören.
Dann vielen Dank, dass du hier warst. Danke auch für die tollen letzten Worte. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis bald.
Ja. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
Und das war sie, die 6. Folge von Herzkampf. Dieses Mal mit Paul Löser aus Sebnitz. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was es heißt, in einer Stadt wie Sebnitz nicht aufzugeben, sondern zu bleiben, zu gestalten und Widerstand zu leisten. Paul hat uns mitgenommen in seine Kindheit zwischen Naturidylle, Fledermäusen und Provinzfrust. In seine Politisierung bei Fridays for Future, in den Stadtrat mit 19 Jahren und den harten Alltag zwischen rassistischen Anzeigen, rechten Demos und der Sehnsucht nach einem demokratischen Miteinander. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dem Podcast gern ein Abo da. Klickt auf Folgen oder gebt eine Bewertung ab. Das hilft nicht nur mir, sondern auch all den Geschichten, die hier erzählt werden. Denn je mehr Menschen Herzkampf entdecken, desto mehr Sichtbarkeit bekommen jene, die wirklich etwas bewegen. Und wenn ihr schon einen Schritt weiter gehen wollt, dann schaut gern auf Steady vorbei. Dort unterstützen aktuell schon 10 großartige Menschen dieses Projekt mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Das ermöglicht mir, die Interviews zu führen, die Leute herauszusuchen, zu schneiden und dann am Ende auch zu veröffentlichen. Damit möchte ich neue Wege gehen. Vielleicht wollt ihr ja Nummer 11 oder 12 werden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt Herzkampf aber auch gerne direkt weiterempfehlen. Per Link in eurer Insta-Story oder beim nächsten Gespräch über Politik, Provinz oder Podcast-Tipps. Alles hilft. Und nun, in 2 Wochen geht's weiter mit Folge Nummer 7. Bis dahin, bleibt unbequem, bleibt empathisch und kämpft mit dem Herzen. Euer Martin.